Jetzt kommt die Predigt. Nicht in ihrer ursprünglichen Version, aber in der aktuellen Version von jetzt und hier. Also, ich will heute über Türen reden. Über einige Türen. Ihr müsst keine Angst haben, dass ich zu sehr meine Baupläne gesehen habe und dass ich nur noch Türen da entdeckt habe. Das ist nicht an dem, sondern ich rede über Türen, wie sie das Wort Gottes uns beschreibt. Und das Wort Gottes hat erstaunlich viel über Türen zu sagen, weitaus mehr, als ich heute mitteilen kann und auch an einem der nächsten Sonntage, wenn ich den zweiten Teil darüber bringen werde. Eine Tür, ihr Lieben, ist eine Verbindung, eine Kommunikationsstelle, ein Zugang und Durchgang von einem Raum in einen anderen, von einer Erfahrung in eine andere, von einer Situation in eine andere. Und wenn ich eine Tür so beschreibe, dann werden vielleicht so die ganz kundigen Bibelkenner sofort sich vorstellen können, weswegen die Bibel viel von Türen redet. Denn das Welt- und Menschenbild der Bibel, ihr Lieben, ist ein progressives. Eins, das von einem Punkt weitergeht zu einem nächsten Punkt und dann noch weiter. Es bleibt nicht auf der Stelle, es dreht sich auch nicht, wie die anderen meisten religiösen Systeme aufgebaut sind, dass man immer wieder zurückkehrt zum selben Fleck. Denkt an die vielen ostasiatischen oder asiatischen Religionen. Nein, im Evangelium ist es so, dass der Herr uns voranbringt. Er ist ein Gott, der geht und wir folgen ihm nach und deswegen bewegen wir uns. Er ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben und deswegen, ihr Lieben, ist es verstehbar, dass in der Schrift viel von Türen die Rede ist. Es gibt drei ganz besonders ausgefeilte und ausgearbeitete Vorstellungen und Wahrheiten zum Thema Tür in der Bibel. Das eine bezieht sich auf Jesus. Er ist die Tür. Dann gibt es zweitens den Begriff Tür im Hinblick darauf, dass in uns eine Tür gibt oder dass wir eine Art Tür darstellen, in einer Weise, die ich noch gleich erklären werde. Und dann gibt es drittens einen anderen Gesichtspunkt, dass wir in unserem Zugang zu unserer Umwelt, die den Herrn noch nicht kennt, in unserem Bemühen, sie zu erreichen, dass wir nicht irgendwie loslegen und drauf losmarschieren und meinetwegen gegen das nächste Hindernis oder den nächsten Widerstand prallen, sondern dass wir durch Türen gehen und dass der Herr uns zeigen soll und auch zeigen will, wenn wir beten und ihn darum bitten, wo die Türen sind und wie man sie benutzt und wie dieses Durchmarschieren aussieht. Darüber werde ich heute Abend so gut wie nichts sagen können. Das kommt später. Heute Abend geht es um die ersten beiden Türen. Und fangen wir an mit Johannes 10. Jonathan, bist du kundig in diesen Dingen? Ist heute eingesprungen. Kannst du das mal mit der Luther-Version bringen? In der Luther-Fassung Johannes 10, die Verse 1 bis sagen wir bis 11 ungefähr. Ja. Da sagt das Wort wahrlich, wahrlich, zweimal wahrlich, immer ein Hinweis auch darauf, dass etwas besonders wichtig ist. Ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Der kennt jedes Schaf mit Namen. Auch uns Schafe mit Namen. Und wenn er all die Seinen hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen der Fremden Stimme nicht. Diesen Spruch, dieses Wort, sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Das heißt wörtlich Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Fangen wir mit dieser Bibelstelle an. Sie beschreibt uns als den Herrn als einen Hirten, der durch die Tür hineingeht und der gleichzeitig die Tür darstellt. Also ein Doppelbild. Und dann kommt noch drittens übrigens anschließend das Bild eben des Hirten. Er ist der Hirte, der durch die Tür schreitet. Er ist die Tür. Und zwar Tür im Sinne von Zugang zu dem Schafstall, Zugang zu dem Platz, wo die Kinder Gottes sind, diejenigen, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Und dieser Herr sagt von sich Ungeheuerliches. Und was jetzt kommt, ist richtig markant und ist richtig massiv und kann durchaus diesen oder jenen unter uns aufregen, was ich aber nicht hoffe. Er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihn nicht gehorcht. Er will damit sagen, und das ist ganz schön kühn und herausfordernd, alle Religionsstifter, alle Philosophen, alle Weltverbesserer, die hergekommen sind, alle, die große, hehre Gedanken haben, sie sind alle Räuber und Diebe. Sie geben aus die wunderbarsten Ideen, herrlich anzuhören, klangvoll, scheinbar tiefgründig, aber dahinter ist nichts anderes als nur der raffinierte Versuch, Leute zu kassieren und sie sich botengängig zu machen, unterzuordnen, damit dann der jeweilige Religionsstifter oder Leiter oder Philosoph oder wer es sonst sein mag, dann auf viele Menschen herabschauen kann und sie nutzen kann und missbrauchen kann zu seiner eigenen Ehre, zu seinem Glanz und sich darum zu sonnen. Das alles meint der Herr. Und er ist kategorisch. Wisst ihr, was Wahrheit anlangt, ist unser Herr total klar und eindeutig. Es gibt neben ihm keine andere Wahrheit. Es gibt neben ihm keinen anderen Weg. Es gibt neben ihm keine andere Tür, die wirklich ins Reich Gottes führt, die wirklich zum Ort der Geborgenheit und der Ruhe führt. Es gibt neben ihm nichts, was bestehen kann. Total klar und eindeutig. Man könnte sagen eng, aber eigentlich wahr. Und derselbe Herr ist aber, was nun die anderen anlangt, total tolerant und voller Liebe. Er lässt jeden seinen Weg gehen. Er manipuliert nicht. Er setzt sich seinen Willen durch. Er oktroyiert nicht seine Gedanken und Vorstellungen jemand auf. Er lässt sie alle gehen. Er ist so sanft, er ist so freundlich, er ist so zurückhaltend, dass er niemanden zwingt. Dass er auch nicht mit seinen allerbesten Angeboten jemanden zwingt, sondern dass er vorsichtig fragt. Wir werden es nachher noch gleich sehen, im weiteren Verlauf des Abends, wie er das macht. Und dieser Herr, er ist also auch gleichzeitig die Tür zu den Schafen. Das ist zu verstehen in einer doppelten Weise. Er ist derjenige, der die Schafe erst zu Schafen macht. Er ist derjenige, der laufend Wölfe bekehrt. Schafe sind nach meiner Definition bekehrte Wölfe. Sie verlieren ihre Natur, ihre alte Wolfsnatur, ihre angriffige, bösartige Natur. Sie werden befriedigt durch ihn. Sie bekommen seinen Frieden, seinen Schutz, seine Geborgenheit, ewiges Leben, neues Leben, völlig neues Leben, eine ganz andere Art. Nicht nur ein anderes Fell, sondern eine andere Art. Sie haben sonderbare Eigenschaften. Sie sind so sanftmütig und so einfältig. Nicht so einfältig blöd oder so blöd dumm und nicht so, sondern wirklich einfältig, ja. So herrlich weich und kuschelig, ja. Und sie sind von einer Art, dass man sie lieb haben muss, und dass sie aber immer Hilfe brauchen. Der Herr schafft sich, ich springe mal aus dem Bild heraus, schafft sich Menschen, er, wenn er uns begegnet, dann vollzieht er in uns eine solche Veränderung, dass wir wie sanfte Schafe werden, mit all den Eigentümlichkeiten eines Schafes, zum Beispiel der physiologischen Kurzsichtigkeit. Ein Schaf kann nicht weiter als 5, höchstens 10 Meter sehen. Ja? Also ein göttliches Schaf würde dich, Christian, also ein richtiges Schaf, gar nicht mehr erkennen. Bestenfalls als ein Schatten, wenn überhaupt. Ja? Schafe brauchen ständig Unterstützung. Schafe sind total harmlos, aber Schafe sind auch treu und anhänglich. Und Schafe, ihr Lieben, werden von Gott betreut. Deswegen redet er vom Schafstall. Und selbst wenn er sie auf die Weide hinausführt, dann ist er bei ihnen. Sie werden immer betreut. Schafe werden von dem Herrn durchgehend versorgt. In jeder Hinsicht. Und die Schafe haben so etwas an sich, wenn ich mal ganz kurz in ein benachbartes Bild springen darf, das der Herr über Schafe auch benutzt hat, dass sie so lieb und so freundlich und so sanft und so harmlos und so niedlich, wie sie ausschauen, dass sie ganz, ganz sonderbar stark sind. Sie sind so stark, dass sie sich zu den Wölfen trauen und dass die Wölfe nicht über sie herfallen. Ich rede von göttlichen Schafen jetzt, ja? Die fallen nicht über sie her. Die göttlichen Schafe, die haben die Natur des Herrn an sich und seinen Schutz um sich und sind so versorgt, dass jeder normale Wolf Angst vor einem normalen Schaf hat. Die haben unsichtbare Haare auf den ihren Zähnen oder Gebiss, wie auch immer, ja. Und sie haben etwas ganz Schlimmes an sich, so ein Bekehrungskraft in sich, ja. In ihrer Gegenwart verlieren die Wölfe ihre Lust daran, ein Wolf zu sein. Das nur alles mehr als ein Ausflug. Ihr Lieben, unser Herr ist der Türhüter. Und dann ist er derjenige, der dann, nein, das ist verkehrt, der Türhüter ist der Heilige Geist. Unser Herr ist die Tür und der Hirte, beides in einer Person. Und er ist auch der Weg. Das ist ein ähnliches Bild zum Thema Tür. Der Weg zum Vater. Und er ist das Leben. All das bringt Jesus über sich so in einzelnen Bildern zur Darstellung. Und ihr Lieben, wenn der Herr uns begegnet ist, dann treten wir hinein, dann sind wir sofort in einem göttlichen Schutz. Er umgibt uns, er sorgt für uns, er denkt an uns, er liebt uns, er achtet auf uns, er lässt nicht zu, dass wir abhanden kommen und irgendwie unter die Räder kommen, unter die Wölfe kommen. Und noch mehr, er teilt uns seine Natur mit. Und zwar so, dass wir eine innere Verwandtschaft, eine Seelenverwandtschaft erleben und dass wir abrücken von allem, die nicht dementsprechend, was unser Herr ist, was dieser Hirte ist und die Tür ist. Diese göttlichen Schafe sind total geschützt durch eine übernatürliche Fähigkeit zu unterscheiden, welche Stimme, welches Angebot, welche Aussagen kommen von Gott oder von der anderen Seite. Ihr Lieben, ihr sollt das wissen, wenn wir uns als göttliche Schafe, nachdem wir uns bekehrt haben, vom Wolfsdasein hinein in die Schafsnatur und so beschützt werden, ihr sollt wissen, dass wir vom Herrn diese übernatürliche Fähigkeit bekommen, dass wir genau erkennen können, wer zu uns redet. Und das ist ein fantastischer Schutz. Denn der Schutz, ihr Lieben, geht letztlich von innen her. Er kommt nicht dadurch zustande, dass wir von außen beschützt werden, egal wie wir uns verhalten. Denn wir könnten uns dagegen stellen. Wir könnten unseren Willen durchsetzen und sagen, nein, ich will das nicht. Ich will meine Freiheit haben, immer nur auf dieser Stelle herumzugrasen, wo der Herr sagt, ich will in die Nachbarweide hineingehen, egal was da gerade an irgendwelchen Wiederkehrwertigkeiten, Gefahren und Problemen lauert. Aber nein, die göttlichen Schafe haben es an sich, dass sie immer geführt werden wollen. Sie wollen geleitet werden. Sie wissen, die besten Weiden sind dort, wo unser Herr, der Hirte, sie hinführt. Und sie wollen jene Strecken gehen, durch jene Türen hindurchgehen, durch die sie dann in die Fülle kommen. Und Sie kennen die Stimme Ihres Herrn. Nicht nur das, was er inhaltlich sagt, sondern auch den Tonfall, den Klang seiner Stimme. Sie wissen genau, das ist der Herr. Und das ist er nicht. Es klingt sehr ähnlich, es sind dieselben Worte, aber das ist nicht seine Stimme. Wie sie ist auch ihr Herr. Ganz sanftmütig, ganz freundlich, aber sehr, sehr machtvoll. Und so sind wir geschützt dadurch, dass wir in dieser göttlichen Sanftmut ihn an der Stimme erkennen und ihm folgen und sogar fliehen vor anderen. Es gibt ein gesundes, geistlich sauberes Fliehen vor anderen, die dasselbe sagen, aber nicht Jesus sind. Jesus sagt dann, dass er die Tür ist und wer durch ihn eingeht, wird gerettet werden. Und nicht nur das, er wird auch eingehen und weitergehen von einer Weide in die nächste. Ihr Lieben, Jesus ist nicht nur die Tür, die uns einmal zum Vater bringt, sondern er ist die Tür, die uns ständig neue Weiden eröffnet. Jesus ist der Hirte und die Tür, der will, dass wir immer wieder neues Futter bekommen. Dass wir nicht bestimmte Stellen abgrasen und dabei bleiben und dann unsere Tradition ergeben, sondern dass wir mit ihm weitergehen. Er geht weiter und wir sollen ihm folgen. Er hat einen weiteren, einen nächsten Schafstall, eine nächste Weide und er will uns zum Leben bringen. Und das steht im Vers 10, ein ganz bekannter Vers im Johannesevangelium, Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und Leben im Überfluss haben. Noch einmal, der Herr sagt, alle anderen, die irgendeine Erlösungsbotschaft bringen, die irgendein geistiges Angebot bringen, eine philosophische Message haben, die meinen zu wissen, wie man rauskommt, wie man vorankommt, sie alle sind Diebe und Räuber. Sie wollen, dass wir ihnen glauben und indem wir Ja sagen, weil wir die Wahrheit nicht kennen oder auf seine Stimme nicht geachtet haben, übernehmen wir das verkehrte Angebot. Und das verkehrte Angebot besteht darin, dass sie alle, egal wie sie heißen, das ist das Dramatische in den Worten unseres Herrn heute, dass sie alle am Ende so in einer bestimmten unheiligen Trias drei Dinge tun. Sie stehlen, erstmal berauben sie. Der Feind, ihr Lieben, der letztlich gemeint ist, Satan mit seinen vielen Erscheinungsformen. Er ist bettelarm, sagt das Wort Gottes. Er ist bettelarm, er ist bettelarm. Und deswegen will er uns bestehlen. Er hat eine Freude daran, dass nicht nur er arm ist, sondern dass auch wir arm werden und alle möglichen Dinge, materielle, soziale Art oder finanzielle Dinge oder geistige Schätze verlieren. Er will, dass wir arm werden. Er will uns bestehlen. Und dann will er uns würgen. So ganz allmählich die Luft abdrehen. Es soll eng werden bei uns. Und das Wort eng im Deutschen ist enthalten in der Wort Angst, im Wort Angst. Eine Methode, eine führende Methode, seine Lieblingsmethode, wie der Feind uns beraubt, ist die, dass er uns einengt mit der Beschreibung von allen möglichen großen Bedrohungen und Gefahren und dass er uns den Blick rauben will hin zu Jesus, zum Ausweg, dass er uns auf sich konzentrieren will, den Blickwinkel einengen will, dass wir nur noch Probleme sehen, nur noch Schwierigkeiten sehen. Und hier sind im Raum einige, die erleben das gerade jetzt in diesen Tagen. Höre, dein Problem ist nicht groß, das ist eigentlich vom Herrn schon gelöst, aber du hast es an dir vollziehen lassen und geschehen lassen, dass dein Blick von Jesus wegging, von seinen Lösungsmöglichkeiten, von seinen Wundern. Und er ist ein Gott der Wunder, ihr Lieben. Er ist ein Gott der Wunder. Wenn er handelt, handelt er im Regelfall im Sinne von Wundern. Aber wenn du dich von ihm hast wegbewegen lassen und verführen lassen, immer nur auf die Schwierigkeiten zu sehen, immer nur auf das, was bedrohlich ist, zu sehen, oder am besten das, was noch kommt, was noch gar nicht da ist, dann resultiert daraus Angst. Intensive Angst. Und Angst ist einengend und würgend und beraubt dich, nimmt dir die Luft zum Atmen. schnürt dich ein, lässt alle Perspektiven und jede Form von Hoffnung verschwinden, weil du nur noch konzentriert bist auf die Schwierigkeiten und alles um dich herum will dir sagen, es geht nicht weiter, es geht nicht weiter, das ist Ende. Hieraus gibt es keinen Ausweg. Und der Herr sagt, ja, es gibt einen Ausweg. Schau auf mich. Ich bin die Tür zu einem völlig neuen Gefilde, zu einem völlig neuen Acker, zu einer völlig neuen Weide, zu völlig neuen Möglichkeiten. Der Herr ist nie in Verlegenheit, nie in Verlegenheit. Als wir in den letzten Wochen in einer echten Bedrohung waren finanziell, ohne jede Frage, habe ich das dem Herrn gesagt, Herr, ich weiß, du hast immer einen Ausweg, du hast immer einen Ausweg. Ich sehe ihn nicht, ich fühle ihn auch nicht, aber er ist da, er ist da, er ist da. Ich habe mich daran hochgezogen, an seinem Wort, an seinem Wesen, an seiner Selbstdarstellung, an den vielfältigen Erfahrungen mit ihm über Jahre und Jahrzehnte. Er ist niemals verlegen, er hat immer eine neue Weide, es gibt bei ihm immer eine neue Tür. Unser Herr ist die leibhaftige Tür, ist die Lösung par excellence, die Lösung in Person. Halleluja. Und ich möchte euch sagen, es ist in diesem Raum kein Problem vertreten durch deine Anwesenheit, durch dich, der du hier bist, ja, das von vornherein grundsätzlich hoffnungslos ist. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Schau auf den Herrn, schau nicht nach rechts, schau nicht nach links, schau auf die Tür und sie wird sich öffnen. Das ist so eine komisch automatische Tür, ihr Lieben, automatisch in dem Sinne, sie öffnet sich dann, wenn wir es erwarten, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir keine andere Aussicht mehr haben, wenn alle anderen Möglichkeiten futsch sind, ihr Lieben, das sind ganz starke Zeiten. Zugegeben, sie fühlen sich nicht gewaltig an, ja, aber das sind die fantastischen Zeiten, in denen wir lernen, unser Herr ist verlässlich. Die Tür öffnet sich und wir haben eine Aussicht in völlig neue Bereiche und sehen ganz andere Strecken und Gefilde von Segen und Fruchtbarkeit und Freude vor uns. Er ist ein Gott der Lösungen. Halleluja. Und er führt uns zum Vater, wo dann erst recht die ganze väterliche Fürsorge und Lösungswilligkeiten, das ganze Instrumentarium an göttlichen Hilfsmaßnahmen bereitsteht. Okay, mache ich hier Schluss mit der ersten Tür. Dann sagt das Wort Gottes, dass in uns eine Tür vorhanden ist. Eine Tür, die dafür sorgt, dass das, was der Herr uns geben will, und er will uns geben, Leben, Überfluss, dass das auch wirklich reinkommt. Dieser Kontakt zwischen dem Herrn und uns ist ein interessanter, ihr Lieben. Da sind zwei Türen da, irgendwo. Eine ist er, die ist immer offen, die ist immer offen. Und dann ist die andere, die ist bei uns gegeben. Und darüber wollen wir uns einmal einiges sagen lassen aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Da sagt der Herr, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zudem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hier redet Jesus eine ganze Gemeinde an und in der Gemeinde jeden Einzelnen. Und er sagt tatsächlich, ich stehe draußen, ich bin nicht drin, wo der Herr immer gerne sein möchte. Wir haben einen Gott, der nicht nur in ist, sondern der drinnen ist. Einen Gott, den es hinzieht zu uns, der sich in uns ausbreiten möchte zu unserer Herrlichkeit, wirklich Herrlichkeit, ihr habt nicht verkehrt gehört, zu unserer Freude, zu unserem Genuss, zu unserem Gewinn. Er will dich nicht verdrängen, sondern er will dich zur Geltung bringen. Aber in diesem Fall steht er draußen. Und er klopft an. Stellt euch vor, welch ein Bild. Jesus, der Sohn Gottes, der Herr über das ganze Universum, alles ist ihm untertan. Über alles hat er Macht. Es gibt nichts, was vor ihm bestehen kann oder sich gegen ihn durchsetzen kann. Aber im Hinblick auf dich und mich enthält er sich seiner Macht und überrollt uns nicht und macht uns nicht platt, sondern er klopft an. Er klopft an und fragt, darf ich rein? Und wenn wir seine Stimme hören und die Tür auftun und ihn reinlassen, kommt er zu uns. Es ist wirklich wieder wichtig, dass wir seine Stimme hören. Lieben, es ist so entscheidend, dass wir den Charakter Gottes kennenlernen. Nicht nur im Großen und Ganzen, im Sinne eines göttlichen Psychogrammes oder eines göttlichen Charakterbildes, sondern so in einer intimen Kenntnis seiner einzigartigen Charaktereigenschaften. Und wenn er dann redet, dann wissen wir, aha, das ist er. Ihn kann man erkennen, an seiner Art, an seiner Stimme. Er platzt nicht rein in dich, er ist nicht bedrohlich. Ich muss das sagen, unter uns, glaube ich, sind einige wenige, ich habe meinem Herzen die Zahl 2 oder 3, die erleben gerade das jetzt, dass sie bedrängt werden von ganz intensiven, kräftigen Stimmen, die in ihnen Geltung verschaffen wollen und die sagen, höre mich, ich habe dir was zu sagen, und die Stimmen sind bedrohlich. Und es ist nicht der Herr. Der Herr kann dringlich sein, sehr dringlich, aber ist dabei liebevoll. Er verliert nie seine Fassung, nie seine Kontenance. Er bleibt immer der große, mächtige, aber ganz gütige und freundliche Gott. Und hört ihr 2 oder 3, wenn ihr euch bedroht seht, das ist nicht die Stimme Gottes, sondern der Herr redet anders zu dir. Nochmal schon auch mit einem gewissen Nachdruck und Dringlichkeit. Und dann, wenn er Einlass bekommt, was macht er dann? Wir müssen davon ausgehen, wir können sogar gleich nachweisen, dass der Hintergrund dieser Szene der ist, dass Menschen abgerückt sind. Gläubige aus dieser Gemeinde, die angesprochen wird, sind abgerückt von ihm. Sie haben sich ihren eigenen Dingen, zum Teil wohl auch sündhaften Dingen ergeben, die jetzt nicht ausdrücklich mit Namen genannt werden. Aber wenn der Herr draußen ist, muss einiges geschehen sein, unsererseits oder von Seiten desjenigen, vor dem der Herr so steht, was nicht im Sinne des Herrn war, was den Herrn dann veranlasste, rausgehen zu müssen, obwohl er gerne drinbleiben wollte. Also es muss schon Schuld und Sünde in irgendeiner Weise stattgefunden haben. Und nun sagt uns hier das Wort, sagt uns der Herr, der Heilige Geist über ihn, er steht draußen und er klopft an, auch bei dir, und will rein, aber nicht, um nun mit seiner ganzen Bedrohlichkeit vor dir zu erscheinen. Und wenn du die Tür aufmachst, siehst du ihn mit feurigen Augen und mit einem Schwert voller Feuer und Flammen. Und er steht vor dir wie ein Rächer oder ein Richter und sagt, hör mal zu, jetzt geht's los. Du hast gesündigt. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Deswegen Strafe. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und den Besuch wirst du nicht mehr überleben. So nicht, so nicht. Sondern er kommt ganz anders und sagt, versteht den Kontrast zu dem, was eigentlich zu erwarten wäre. Er sagt, du, lass mich rein. Ich will dir nicht eine Strafpredigt halten, nicht ein heiliges Donnerwetter, sondern ich will mit dir Gemeinschaft haben. Wir müssten sagen, wenn unsere Theologie stimmt, Herr, so geht's nicht. So geht es nicht. Erst einmal muss eine kräftige Buße ran. Erst einmal musst du umkehren. Herr, das kannst du nicht machen, dass du einfach reingehst in jemanden, ohne dass der zuvor sein ganzes Leben revidiert hat. Du bist doch der heilige Gott. Wie kannst du in einem unheiligen Gläubigen, also einem Gläubigen, der in der Sünde lebt, ja, hineinkommen und das Abendmahl mit ihm feiern? Das ist doch unmöglich. Aber der Herr liebt so ein Vorgehen gegen die Regeln und gegen die Erwartungen und Traditionen und die üblichen Zyklen. Er sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben und mit dir essen. Richtig essen als Höhepunkt der Gemeinschaft. Ich will mit dir essen. Und du sollst mit mir Gemeinschaft haben, heißt ausdrücklich. Nicht nur er mit uns, sondern wir auch mit ihm. Wenn wir ihn reinlassen, dann ist das für Jesus auch so beglückend, dass wir ihm Zugang gewähren durch diese Tür, die hier beschrieben ist. dass er mit uns zusammen sein kann, mit uns speisen kann, mit uns Austausch halten kann, uns erfreuen kann, uns aufbauen kann, uns segnen kann, uns anschauen kann, uns lieben kann, interessante, humorvolle Worte sagen kann, uns helfen kann, Erklärung geben kann. Und du fragst, aber wo kommt die Buße? Die Buße kommt. Die Buße kommt aber anders, nicht mit dem heiligen Donnerwetter, sondern wenn wir merken, es geht uns schlecht, ich brauche Hilfe. Und wenn wir die Art hören, wie er klopft und wie er um Einlass bittet und wie er dann vor uns steht, mit sanften, verlangenden, liebevollen Augen auf uns schaut und sagt, darf ich reinkommen? Wenn wir das so sehen und hören und wahrnehmen, ihr Lieben, dann lassen wir ihn rein und dann werden wir, es geht uns schlecht, ich brauche Hilfe. Und wenn wir die Art hören, wie er klopft und wie er um Einlass bittet und wie er dann vor uns steht, mit sanften, verlangenden, liebevollen Augen auf uns schaut und sagt, darf ich reinkommen? Wenn wir das so sehen und hören und wahrnehmen, ihr Lieben, dann lassen wir ihn rein und dann werden wir davon überwältigt werden. Übrigens, wir lassen nur jemanden dann rein, wenn wir merken, dass von ihm keine Gefahr kommt. Und dann wird in dem Zusammensein mit ihm uns das ganz, ganz leicht fallen. Eine Lust sein, einfach Sünde und Schuld zu bekennen. Diese Tür, die in uns ist, wird, ich sage es noch einmal, von uns nur aufgemacht, glaubt mir das, wenn wir sehen, es springt was dabei für uns heraus. Und ich halte es für möglich, dass manch einer einen gewissen Anstoß nimmt an diesem Wort, dass etwas für uns herausspringt. Aber lasst euch sagen, das hat eine tiefe biblische Bedeutung. Der Herr will nicht, dass du in einer ganz edlen, großartigen Geste und Haltung um der Wahrheit willen ihn reinlässt, sondern der Herr sagt es an vielen Stellen, was ich jetzt nicht aufführen kann, dass der Herr ein Gott der Belohnung ist. Du sollst erleben, dass es gut ist für dich, dass er zu dir kommt und dass du deswegen die Tür aufmachst und dass du deswegen erst motiviert bist aufzutun, weil du sonst Angst hättest vor dem Herrn. Denn wer hat nicht Angst vor einem zu hohen und zu heiligen und zu gerechten Gott, wenn wir selbst vielleicht noch gerade in Schwierigkeiten sind? Und höre, der Herr will dir wirklich Gutes tun und dabei wirst du eine Veränderung erfahren. Lass dir das sagen. Im Gegensatz zu dem, was du an manchen Stellen vielleicht gehört haben magst, ja, ist es eine gesunde, gute und starke biblische Botschaft, dass der Herr, wenn er zu dir kommt, erstmal seinerseits einen Bonus gibt, einen Vorwegsegen kommt und dass wir erst dann richtig in die Haltung, in diese Verfassung und Motivation hineinkommen, um dann auf ihn zu reagieren, dass wir dann in seinem wohltuenden Licht sehen, wie wir sind und dann manches verändern. Und das wird uns beschrieben in den Versen davor. Ihr Lieben, dieses Wort bezieht sich auf die Gemeinde in Laodicea. Und ich habe das Wort ausdrücklich bis jetzt nicht erwähnt, weil dann so ein verkehrter Reflex bei uns ablaufen könnte. Ach ja, das ist ja jene gräuliche Gemeinde, die völlig neben der Spur war, die ununterbrochen in der Sünde lebte und die der Herr abschütteln wollte und die ihm wirklich ein Gräuel war. Eben, das stimmt so nicht, wenn man den Abschnitt ganz genau untersucht, was wir jetzt in allen Einzelheiten nicht können. Aber lasst uns einiges mal anschauen. Vers 17. Da sagt der Herr, dass die Gemeinde spricht, sie ist davon überzeugt, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und du weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Es ist unheimlich gefährlich, dieses Wort in der kurzen Zeit, die ich jetzt habe, auszulegen, ob nur anzugehen, weil dann irgendwie doch die Interpretation, die man dabei erlebt, in die verkehrte Richtung gehen kann. Diese Gemeinde war eine Gemeinde, die recht gut drauf war, trotz mancher Verse, die ich sehr wohl kenne, die in diesem Abschnitt noch stehen, die ein kräftiges Gemeindeleben hatte, die viel aufzubieten hatte, die manche Aktivitäten entfaltet hatte, die wohl auf einem hohen Niveau von kirchlichem Leben und sozialem Verhalten und so weiter sich bewegte. Aber es war alles sehr, sehr anstrengend. Und sie merkte gar nicht, wie mühsam das war. Sie haben das aufrechterhalten auf einem hohen Niveau, aber mit viel Power, mit viel Energie, mit viel Anstrengung, mit viel Machen und mit wenig Gnade. Und die haben nicht gemerkt, dass das Eigentliche fehlt. Sie konnten etwas vorweisen an fantastischem Gemeindeleben, denn sie waren reich. Andere haben ihnen es gesagt und sie haben das gerne sich sagen lassen. Was ihr macht, ist toll. Was ihr alles auf die Beine stellt, ist fantastisch. Eure Kleingruppen, eure missionarischen Outreach-Maßnahmen und so weiter. Ihr seid toll drauf. Aber es war eine erschöpfte, eine echauffierte Gemeinde, die kurz vor dem Burnout war, aber es nicht wahrgenommen hat, weil die sichtbaren äußeren Produkte und die Resultate ihrer Tätigkeit noch so aufbauend, so faszinierend waren, dass sie von daher sich den Eindruck und die Zusicherung geben ließ, wir müssen gut sein. Aber in der Analyse des Herrn war es dann doch so, dass sie eigentlich ziemlich übel dran waren, elend und jämmerlich und arm und blind und bloß. Das war eine Gemeinde, die alles selbst tat und sich nicht beschenken ließ. Und wenn der Herr nicht Geschenke austeilen darf, dann ist er draußen. Dann macht die Gemeinde alles für sich. Aber das Eigentliche fehlt. Und nun hört, was der Herr sagt. Der Herr redet, ich rate dir. Wie sanft, wie freundlich. Nicht mit Donnerstimme kommt er, hier spricht der Allmächtige. Sondern ich habe einen Rat für euch, eine Empfehlung, auch heute Abend. Der Herr donnert dich nicht zusammen, der Herr ist ganz sanft und ganz lieb, er ist mächtig und stark, aber dir gegenüber, weil er dich mag, weil du jemand bist, auf den seine ganze Liebe konzentriert ist, ist er ganz sanft und ganz lieb. Und er sagt dir, ich gebe dir einen Rat. Nämlich erstens, dass du Gold von mir kaufst, das durch Feuer durchläutert ist. Oder mit Feuer durchläutert ist. Damit du reich werdest. Sie sollen wirklich reich werden. Es heißt von ihnen, dass sie selbst glaubten, sie wären reich. Aber der Herr sagt, ihr seid nicht reich. Aber ich will, dass ihr reich seid. Und deswegen sollt ihr Gold haben. Ich würde uns empfehlen, dass wir bei der Frage, was ist Gold, ziemlich nahe am Begriff dranbleiben und an dem, was er repräsentiert und nicht blumige, großartige, fantastische Symbole oder Entsprechungen suchen und finden. Gold ist wertvoll. Gold repräsentiert einen Wert. Und der Herr sagt ihn damals, sagt uns heute, jedem Einzelnen, ich will dir Wert geben. Ich gebe dir Bedeutung. Du sollst bedeutend sein, so wie ich es verstehe, und dich als bedeutend erleben. Ich will dich beschenken. Ich will dich mit etwas beschenken, was dir Wert gibt. Ich will dich ehren. Wer geehrt ist, hat Wert und ist wertvoll. Ich will dich achten. Ich will dich aufbauen. Ich will dich bestätigen und ich will dich lieben. All das sind die entscheidenden Verhaltensweisen, mit denen jemand Wertgefühl und überhaupt Werterfahrung vermittelt wird. Und der Herr sagt heute zu uns, zu einem jeden von uns, er will das auch bei dir tun. Er macht dich nicht zur Schnecke, er macht dich nicht fertig. Er sagt nicht erstmal einen langen Bußprozedur, sondern lass dich beschenken von mir. Hab den Mut, eine Einsicht zu bekommen, wer du wirklich bist. Und du bist in dem Maße wertvoll, wie du von meiner Liebe und Ehrzuweisung beschenkt wirst. Und immer dann, wenn du alles selbst machst, um mit den Erfolgen und Resultaten deines Handelns, deines Bemühens, deiner Maßnahmen, dann dir irgendwas an Bedeutung zu verschaffen, bist du armselig dran. Das ist nichtig. Das baut dich nicht auf. Ich will dich beschenken. Lass uns einen Augenblick noch an dem Wort vorbeigehen, dass wir das kaufen sollen. Der Herr beschenkt dich mit Wert durch deine Liebe, die er dir gibt, wenn du sie annimmst. Zweitens, ich muss mich jetzt beeilen, er will uns weiße Kleider geben, dass wir sie antun und nicht mehr die Schande unserer Blöße offenbar werden. Das ist ein eindeutiges Bild und das meint seine göttliche, geschenkte Gerechtigkeit, die eine totale ist. Nicht nur eine ideologisch-theologische, dass wir im letzten Sinne vor Gott gerecht sind, sondern die so praktisch ist, dass er Schuld von uns nimmt, Ungerechtigkeit von uns nimmt, wenn wir uns ihm präsentieren, wie wir wirklich sind, wenn wir unsere Augen haben öffnen lassen und unsere Armut erkannt haben, um uns dann zu befreien von aller Minderwertigkeit, von allen Selbstbezichtigungen, von aller Form von Selbstablehnung, um uns wirklich einen ganz dicken Frieden hineinzutun. Das ist ein zweites Angebot. Und das ist ein fantastisches Angebot. Ihr Lieben, das ist das Angebot, um auf Verletzungen, die wir alle erfahren im Alltag, in der Vergangenheit und der Gegenwart, richtig reagieren und daraus gesund herauskommen zu können. Jede Verletzung beinhaltet unter anderem auch die Aussage, ich bin nichts wert. Er hat mich misshandelt, er hat mich übersehen, er hat mich verwundet, er hat mich verletzt, er ist gegen mich. All das enthält die Botschaft für den anderen, der das jeweils getan hat, nicht wichtig, nicht bedeutend. Du bist eine Kanaille, du bist ein Loser, du bist schwach, du bist unwürdig, weswegen bist du überhaupt da, am besten wärst, wenn du gar nicht da wärst und so weiter. All diese Botschaften, die zu millionenfach ausgeteilt werden, die wir uns gegenseitig austeilen, sie nagen an uns, an jeden von uns hier. Und der Herr kommt nun zu dir und sagt, hör mal zu, lass dir sagen, erstens bist du geliebt und zweitens bist du gerecht. Nimm das an. Das gehört dir. Das habe ich für dich erworben und dir gebe ich es kostenlos. Auf meiner Seite muss ich einen Riesenpreis bezahlen, aber dir gebe ich es wirklich kostenlos. Der Herr will nicht, dass wir uns schämen müssen über unsere Schande und Blöße. Der Herr will das auf gar keinen Fall. Wenn du ein Kind Gottes bist, sollst du wissen, dass du unter dieser göttlichen Forderung und Anspruch und Diktat stehst. Ich will nicht, dass eines meiner Kinder sich schämen muss. Scham ist eine Kombination von Minderwertigkeit und von Angst und von Ablehnung. Das will er nicht. Und die unter uns, die noch keine Kinder Gottes sind, die noch nicht von Neuem geboren sind, ihr solltet das recht hören. Der Herr will euch herausziehen aus diesem Sumpf von Ablehnung und Verwerfung und Missachtung, die ihr erlebt habt und die euch bitter macht. Und Lisi sagt der Herr noch, ich will, dass du Augensalbe kaufst, damit du sehend wirst. Du sollst meine Weisheit bekommen. Du sollst die Gefahren schon sehen, bevor sie da sind. Ich will dir die Augen öffnen. Ich will dir den Weg zeigen. Du sollst dich nicht mehr stoßen. Du sollst nicht mehr gegen Pfeiler und Mauern laufen, nicht mehr in Abgründe stürzen, dich nicht mehr verfangen an Hecken und Dornen, ein Zeichen vom Fluch in der Bibel. Du sollst davor bewahrt werden. Und all das ist nur möglich, wenn wir ihm die Tür aufmachen. Und wenn wir uns entscheiden, ich will ihn ansehen, ich will ihn anhören. Wenn du wegsiehst und weghörst, hast du keine Chance, seine Art, sein Wesen wahrzunehmen. Und dann wirst du Angst haben vor ihm und die Tür bleibt zu. Seine ist auf, aber deine ist zu. Er wollte dich zum Leben führen, Leben im Überfluss. Ich bin Jahrzehnte jetzt Christ. Man könnte denken, ich habe mich so gewöhnt an das christliche Dasein, aber ich habe es nicht. Ich erwarte immer mehr vom Herrn. Der Herr ist ein Gott des Überflusses. Aber der fließt nicht irgendwie so, sondern nur dann, wenn wir ihm, der die Tür ist, gestatten, dass er zu uns reinkommen darf. Und dann will er uns reich machen, wirklich reich machen. Und der größte Reichtum, das war der, den ich am Anfang bei diesem zweiten Bibelabschnitt erwähnt hatte und vorgelesen hatte, ist die Gemeinschaft mit ihm. Die ist so liebevoll, die ist so schön, die ist so friedfertig, die ist so aufbauend. Und der Herr ist dabei sehr spezifisch in seiner Art, wie er mit uns umgeht. Er weiß genau, was wir mögen. Und wenn wenn er uns umarmt, dann findet er die Stelle, wo wir das größte Wohlbehagen haben, wenn er uns da berührt und streichelt. Und er weiß, wo unsere größten Nöte sind. Und er sagt, du hör mal zu, bleib in meinen Armen, schau nicht auf die Not. Ich bin die leibhaftige Lösung für dich. Und ich glaube, dass der Herr heute Abend Wohltaten austeilen will, wenn wir gemäß dieser Selbstoffenbarung von ihm, ihm seine Güte, seine Freundlichkeiten, seine guten Absichten abnehmen. Und dann, wenn der Herr zu dir kommt, dann bitte ich dich allerdings, dann sei klug und dann trenne dich von den verkehrten Haltungen von Störrischsein und Rebellion und Widerstand und Egoismus und deinem Stolz. Vorher kannst du es nicht. Ich sehe keine Chance, dass jemand von uns einfach auf Knopfdruck sich hinwenden könnte zum Herrn und Buße tun könnte. Du brauchst eine Vorbehandlung. Lass ihn rein. Lass ihn rein zu dir. Öffne deine Tür. Es ist ganz gewiss auch in deinem Fall so, gerade jetzt, heute Abend, dass er sanft zu dir sagt, hör mal zu, dein Fall ist bei mir in guten Händen. Ich habe schon eine Lösung. Lass mich ran. Er sagt dir mit Sicherheit, höre genau hin, hab keine Angst vor dem, was ich bringe. Du siehst nur den Verlust von manchen anderen Freuden, die mit deinem verkehrten Lebensstil verbunden sind. Aber höre zu, ich gebe dir weitaus mehr, als du verlierst. Lass mich ran, lass mich ran. Hab keine Angst davor, dass das Erste, was geschieht, wenn du zu mir kommst, dass du erst einmal ein großes Sündenbekenntnis ablegen musst oder dass du eine ganz große Sünde in mir vorlegen musst und dich von ihr trennen musst. Du wirst dich von ihr trennen, aber du kannst am Anfang gar nicht. Es gibt fantastische Beispiele in der Schrift, wo uns gesagt wird, dass wir erst einmal in seiner Nähe, in der Nähe der Wahrheit, der Liebe uns aufhalten sollen. Und dadurch werden wir erst fähig und imstande und innerlich gefügig, dass wir uns trennen können von den verkehrten Entscheidungen und uns auf das einlassen können, was der Herr für uns vorhat. Das sagt der Herr jetzt ganz deutlich. Er sagt, ich will von keinem von euch einen schmerzhaften Schnitt. Ich will euch nicht auffordern zu gewaltigen, radikalen, einseitigen, heiligen Entscheidungen, jetzt, sofort und hier, sondern ich fordere euch auf, kommt zu mir, bleibt bei mir, schaut mich an, hört auf meine Stimme, lasst uns Zeit gemeinsam verbringen, lasst uns gemeinsam geistlich essen, das heißt, er will uns Nahrung geben, er will uns segnen, er will uns aufbauen. Er gibt uns nicht Toastbrot jetzt oder Salami heute Abend oder dergleichen, sondern seine göttliche Kost, ja, einzelne fantastische Zuweisung. Und gerade das, was du brauchst, er kennt deinen Geschmack, ja, auch deinen geistigen Geschmack. Er sagt, lass mich ran und dann werden wir gemeinsam sehen, wie du die Veränderung vollziehst. Das ist die Botschaft heute. Ihr Lieben, wir sind eine Tür. Die Tür soll sich bewegen. Sie soll nicht verrammelt und verschlossen sein. Und ja, lasst uns mal gemeinsam zum Herrn gehen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns so geschaffen hast, dass wir uns öffnen können und schließen können. Ich danke dir, dass deine Stimme so schön ist. Und wenn wir durchs Glas durchschauen, dein Angesicht so liebevoll ist. Und ich danke dir, dass du nichts Übermäßiges von uns erwartest, was wir nicht leisten können. Ach Herr, ich preise dich dafür, dass niemand heute Abend hier überfordert ist in diesem Raum mit seinem Problem. Und Heiliger Geist, du bist doch der Türöffner. Öffne du die Tür, dass Jesus zu uns kommt. Öffne uns unsere eigene Tür. Hilf uns dabei. Wir brauchen dich auch als unseren Türöffner. Und lass heute Abend fantastische Dinge geschehen. Vor allem einfach die Neubegegnung mit dir. Und der Herr sagt dir, ich habe dich wirklich lieb. Und du bist heute nicht zufällig hier. Und ich habe deine Schritte hierher gelenkt. Und einige wollten nicht kommen, andere wollten von vornherein kommen, aber einige wollten gar nicht kommen. Aber ich habe euch veranlasst, hierher zu kommen, dass ihr hört, wie gern ich euch habe und wie freundlich ich gesonnen bin. Der Herr sagt dir, ich habe nicht ein rächendes Schwert bei mir, stahlhart und voll Feuer und Hitze glühend, sondern ich habe meine Hand bereit. Ich will sie auf dich legen. Ich will dich aufbauen. Du sollst erleben, dass die Verwundungen des Alltages zur Abheilung kommen, weil ich dich ehre. Ich will dich so ehren, dass ich dich kröne mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich wirklich zu Ehren bringen. Die Zeit der Schmach ist vorbei. Die Zeit der Angst ist vorbei. Wenn du Angst hast, sagt der Herr, bist du dem verkehrten Gott gefolgt, dem verkehrten Prinzip gefolgt. Lass dir helfen, lass mich ran, dass ich dir sage, an welcher Stelle du dich verkehrt entschieden hast. Komm du zu mir. Folge nicht menschlichen Prinzipien, folge nicht fremden Philosophien, folge nicht einer humanistischen Weltanschauung, folge mir, ich hab dich gern. Ich hab dich sogar so gern, dass ich deinen Körper heilen will. Ich will deinen Körper heilen. Ich will dir auf der ganzen Ebene Gutes tun. Ich will dir begegnen und damit den tiefsten Bedürfnissen in dir Rechnung tragen. Ich weiß, du bist von mir so gebaut worden, dass du nur dann wirklich leben kannst, wenn dein Geist mit mir Beziehung aufgenommen hat. Und ich will deine Seele heilen. Ich will deine Finanzen heilen. Ich will deine Beziehungen heilen. Ich will dich beziehungsfähig machen. Du sollst nicht als Single über diese Erde laufen. Ich will dich wirklich heilen. Dafür habe ich meinen Heiligen Geist ausgesandt. Er, der Türöffner, ist der Kurator für dich, du Single-Natur. Und der Herr sagt dir, ich will deinen Körper heilen. Ich will deinen Körper heilen. Das wollen wir jetzt auch in Anspruch nehmen. Könnt ihr eine Strophe singen von irgendeinem schönen Lied? Ja, ein. Und jetzt sagt der Vater dir dasselbe, ich liebe dich. Und hört mal zu auf Folgendes. Ich habe eben gesagt, dass der Herr auch hier ist, um uns körperlich zu erfreuen und beizustehen. Und der Herr möchte das besonders an folgenden Menschen unter uns tun. Es sind diejenigen, die sagen, bis jetzt gesagt haben, ich glaube an Heilung, ich höre es immer wieder. Und ich bräuchte sie auch, aber für mich kommt sie nicht in Frage, im Anbetracht meines schwachen geistigen Lebensstils. Ich habe gesündigt, ich weiß es ganz genau. Ich bin in diese und jene Schwäche reingefallen. Ich habe mich nicht enthalten bestimmter Versuchungen, Verführungen. Ich habe einfach gesündigt und für mich kommt es nicht in Frage. Ich muss noch ein Weilchen warten, bis ich mich wieder erholt habe. Aber der Herr sagt dir nein, nein, abermals nein. Er sagt dir, du, der du dich eigentlich unwürdig vorkommst, du bist derjenige, der am ehesten imstande ist, in Kategorien von Gnade zu rechnen und zu reagieren. Und der Herr sagt, es wird dir viel leichter fallen, heute Abend leichter fallen, die Heilung abzuholen für dich, weil sie nur ein Geschenk ist, als vielleicht deinem Nachbar, der in irgendeiner Weise tadellos lebt, aber ganz schön, was sich darauf einbildet, dass er so heilig und gerecht lebt. Er ist wiedergeboren, er kennt mich, er ist voll vom Heiligen Geist, aber an der Stelle denkt er zu sehr in die Kategorien seiner eigenen frommen Leistungsfähigkeit. Und ich werde ihm auch, ich begegne ihm auch, ich habe ihn auch lieb, aber ich sage dir, der du dich unwürdig vorkommst, komm zu mir nach vorne, hol dir die Heilung ab, empfange sie und halt sie fest, bis sie sichtbar und spürbar ist. Und ja, komm. Egal, was du hast. Ich meine jetzt.